Richard Koch. Das 80-20-Prinzip. Mehr Erfolg mit weniger Aufwand. Als Richard Koch an der Universität Oxford studierte, erteilte ihm sein damaliger Tutor den unkonventionellen Ratschlag, die Vorlesungen doch zu schwänzen und stattdessen Bücher selektiv zu lesen, weil das schneller ginge. Er riet Koch, lediglich Einleitung und Schluss eines Buches genau zu studieren und die restlichen Seiten zu überfliegen und nach den interessantesten Stellen zu durchforsten. Hinter diesem Rat verbarg sich der Gedanke, dass sich 80% der wichtigen Aussagen eines Buches in nur 20% der Seiten verstecken und man sich daher den Rest getrost sparen könne. Koch war von der Idee und dieser Lernmethode angefixt. Als er auch im Arbeitsleben immer wieder auf ein ähnliches Verhältnis zwischen Aufwand und erbrachter Leistung stieß, begann er, sich mit dem von Ökonomen beschriebenen 80-20-Verhältnis zu beschäftigen. Dabei arbeitete er heraus, dass es sich sowohl in der Wirtschaft in Form von 80-20-Analysen als auch durch eine 80-20-Geisteshaltung zur Verbesserung des Privatlebens anwenden lässt. Blink Nummer 1. Der Großteil der Resultate wird durch einen geringen Teil des Aufwands erbracht. Der italienische Soziologe und Ökonom Vilfredo Pareto untersuchte 1897 die Verteilung des Vermögens in Italien und fand dabei heraus, dass rund 80% des Besitzes auf nur 20% der Familien entfielen. Aus dieser Beobachtung leitete er ab, dass Banken sich nur um diese 20% kümmern sollten. Bei weiteren Untersuchungen stellte er fest, dass dieses Verhältnis keine Ausnahme war, sondern hier ein mathematisch berechenbares Ungleichgewicht bei der Reichtumsverteilung herrschte. Damit gilt der Italiener als Entdecker des 80-20-Prinzips, welches deshalb auch Pareto-Prinzip genannt wird. Es besagt, dass häufig 20% des geleisteten Aufwands nötig sind, um 80% des gewünschten Effekts zu erzielen. Selten nur liefern 50% unserer Arbeit auch 50% des Erfolgs, und das liegt daran, dass nicht jede Ursache die gleiche Wirkung auf unser Ergebnis hat. Vielmehr lassen sich Ursachen in zwei Kategorien einteilen, eine Minderheit mit großer Wirkung und eine Mehrheit mit geringer Wirkung. Nach Pareto folgten andere Pioniere, die das Prinzip weiter erforschten. Der US-amerikanische Linguist George K. Zipf leitete aus ihm das Prinzip der geringsten Anstrengung ab, das besagt, dass Lebewesen immer eine Anordnung anstreben, mit der sie bei minimaler Arbeit zu einem Resultat gelangen. Und US-Ingenieur Joseph Moses Juran machte die Regel des Wesentlichen ab den 1950er Jahren zum Inbegriff einer Qualitätsrevolution, die unter anderem zum wirtschaftlichen Aufstieg Japans beitrug. Wie wir es auch nennen, das 80-20-Prinzip ist überall. 80% der Wirkung oder der Ergebnisse kommen durch 20% der Ursachen oder der Arbeit zustande. Schauen wir uns das Prinzip bezogen auf den Verkehr an. Dort sind etwa 20% der Motorradfahrer für 80% der Unfälle verantwortlich. Da nicht jeder Motorradfahrer betrunken oder unvorsichtig fährt, ist auch nicht bei jedem die Wahrscheinlichkeit gleich hoch, einen Unfall zu verursachen. Wir können auch hier die Ursachen, also die Fahrer, in zwei Gruppen unterteilen. Die Mehrheit mit nur wenigen Unfällen sowie die Minderheit, die 80% der Unfälle zu verschulden hat. Auch in unserer Sprache finden wir das Prinzip. Der britische Englischlehrer und Erfinder eines Kurzschriftsystems, Sir Isaac Pitman, entdeckte bereits im späten 19. Jahrhundert, dass ca. 700 Wörter der englischen Sprache schon 2/3 der täglichen Gespräche ausmachen. Zählt man noch die davon abgeleiteten Wörter mit, machen weniger als 1% der existierenden Wörter 80% des täglichen Sprachgebrauchs aus. Eine Studie im Jahr 1997 zeigte außerdem, dass von 300 Filmen, die innerhalb von 18 Monaten erschienen waren, tatsächlich nur 4 Filme, also 1,3%, 80% des Umsatzes generiert hatten. Mit dem 80-20-Prinzip vereinfachen wir eine verbreitete Erscheinung, wobei die Zahlen nur ein Richtwert sind, von dem die Realität oft abweicht. Das Verhältnis kann bei 70-30 oder 99,9:0,01 liegen und die Werte müssen auch nicht notwendigerweise 100 ergeben, wie an den beiden letzten Beispielen erläutert. Link Nummer 2. Die zwei Anwendungsmöglichkeiten des Prinzips sind die 80-20-Analyse und das 80-20-Denken. Viele Menschen neigen zu der Annahme, dass in der Welt eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Ursachen und Wirkungen herrsche. Doch diese Annahme verschleiert ihren Blick, denn wer das 80-20-Prinzip verinnerlicht, kann seinen Alltag und seine Umwelt viel besser einschätzen. In manchen Situationen erscheint dieses Ungleichgewicht unfair, doch je eher wir unser Denken an dieses Prinzip anpassen, desto besser. Es gibt zwei Anwendungsmöglichkeiten des 80-20-Prinzips, die 80-20-Analyse und das 80-20-Denken. Die 80-20-Analyse ist eine quantitative Methode, um ein exaktes Verhältnis zwischen Aufwand oder Ursache und der Wirkung bzw. dem Ertrag zu ermitteln. Sie ist also ein empirisches Verfahren, das viel Recherche, explizite Fakten und genaue Daten erfordert und am Ende zu einem exakten Resultat wie 50-50 oder 70-30 führt. Als fiktives Beispiel nehmen wir eine Gruppe von 100 Freunden, die ab und an ein Bier trinken gehen, und vergleichen, wie viel Bier sie in der letzten Woche konsumiert haben. Um eine 80-20-Analyse durchzuführen, werden die Antworten in abnehmender Reihenfolge, also vom höchsten bis zum geringsten Konsum, angeordnet. So lassen sich die Prozentzahlen und Datensätze auf einen Blick vergleichen. Je nach Gruppe können wir nun zum Beispiel erkennen, dass 70% des Bieres von 20% der Freunde getrunken wurde und erhalten ein 70-20-Verhältnis. Wenn du nun der Besitzer der Bierkneipe bist, kannst du versuchen, die 20% der intensiven Biertrinker als Stammkunden zu gewinnen. Die zweite Anwendungsmöglichkeit des 80-20-Prinzips ist das 80-20-Denken, bei dem es nicht um empirische Exaktheit, genaue Daten oder Hypothesen geht. Es ist vielmehr die nicht quantitative, intuitive Anwendung des Prinzips im Alltag, bei dem Überlegungen und Schätzungen vorgenommen werden, um zu der Erkenntnis zu kommen, welche die wenigen wichtigen Dinge im Leben sind, die die einflussreichsten Resultate erzielen. Für das 80-20-Denken stellen wir uns in Alltagssituationen immer wieder die Frage, was sind die 20%, die in diesem Fall zu den 80% Ergebnissen führen, um dann Maßnahmen einzuleiten, diesen 20% mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das 80-20-Denken funktioniert dann, wenn die Effektivität gesteigert wird. Doch dazu erfährst du später mehr. Jetzt wenden wir uns erst einmal der 80-20-Analyse zu, die du als Unternehmer oder Stratege in deiner Firma einsetzen kannst, um deren Umsätze zu steigern. Blink Nummer 3. Durch eine 80-20-Analyse der Produktpalette lassen sich höhere Gewinne mit den richtigen Produkten erzielen. Nachdem wir jetzt in der Theorie ergründet haben, wo das 80-20-Prinzip einsetzbar ist, gehen wir nun zu einer konkreten 80-20-Anwendung für Unternehmen über. Für jedes Business gibt es Märkte oder Marktsegmente, die mehr Erlöse bringen als andere. Dasselbe gilt für Produkte und Kunden. Einige sorgen für mehr Umsatz, andere für weniger. Und meistens stehen diese in einem 80-20-Verhältnis. Wenn du deine Geschäftsstrategie sinnvoll überarbeitest, kannst du demnach das 80-20-Prinzip zur Steigerung deines Umsatzes einsetzen. Führe dazu eine 80-20-Analyse durch. Sieh dir an, wie und mit was du am meisten Gewinne erzielst und gehe nach folgenden Geschäftskategorien vor: Produkte, Kunden, Regionen bzw. Absatzkanäle, Wettbewerbssegmente. Liste deine Produkte auf, teile sie in Produktgruppen ein und ordne sie nach den aktuellen Umsatzzahlen, um herauszufinden, welche deine gewinnträchtigsten 20% sind. Richard Kochs Fallstudie von einem Hersteller industrieller Messtechnik zeigte zum Beispiel, dass die drei Top-Produkte mit 19,9% der Gesamtverkaufszahlen tatsächlich 52,6% des Gewinns generierten. Das entspricht zwar noch nicht ganz 80-20, ist aber schon nah dran und schließlich auch von Faktoren wie Werbemitteln, Verkaufskosten etc. abhängig. Bei den Kunden wird ähnlich vorgegangen. Du gliederst sie in Kundengruppen ein, zum Beispiel Direktabnehmer, Wiederverkäufer und so weiter, und beachtest dabei Kriterien, die diese Kunden verbinden. Mögliche Kriterien sind etwa die Höhe der Preise, die der jeweilige Kundentyp bereit zu zahlen ist, oder wie viel Arbeit und Mühe er dein Personal kostet. Ebenso akribische Analysen machst du schließlich von deinen Absatzregionen und Kanälen. Die meisten Einsichten bietet jedoch die Analyse der Wettbewerbssegmente. Das sind die Teile deines Geschäfts, in denen du mit einem bestimmten anderen Unternehmen konkurrierst oder die einer spezifischen Wettbewerbsdynamik unterworfen sind. Am Ende steht in jedem Segment ein anderer Konkurrent oder andere Wettbewerbssituation und es kann bewertet werden, wie der Umsatz sich auf die Einzelsegmente verteilt. Der zweite Schritt der 80-20-Analyse liegt darin, das Potenzial dieser profitablen 20% auszunutzen. Sobald du weißt, welche Produkte dir am meisten Profit bescheren, kannst du entsprechend handeln. Die Arbeit deines Unternehmens sollte sich auf diese Produkte konzentrieren und das meiste aus ihnen herausholen, etwa indem du dein Verkaufspersonal anweist, die Verkäufe der Top-Produkte zu verdoppeln und die restlichen Produkte zu vernachlässigen. Weitere Maßnahmen könnten sein, mehr Kunden aus der ertragreichsten Abnehmergruppe zu gewinnen oder mehr Zeit auf die umsatzstärksten Segmente zu verwenden. Blink Nummer 4. Nutze das 80-20-Prinzip für Verbesserungen in vielen geschäftlichen Anwendungsbereichen. Nachdem du jetzt weißt, wie du das 80-20-Prinzip auf deine Unternehmensstrategie anwenden kannst, um erfolgreicher zu sein, solltest du dich auch mit anderen Sparten deiner Firma befassen. Eine 80-20-Analyse ist kein Allheilmittel, das automatisch zu magischen Umsatzsteigerungen führt. Noch viel wichtiger ist, die richtigen Arbeitsprozesse in einem Unternehmen zu fördern. Von Entscheidungsfindung über Projektmanagement bis zum Verkauf. Das 80-20-Prinzip ist so vielseitig einsetzbar, dass wir mit ihm im Grunde jeden Bereich einer Firma in Angriff nehmen und verbessern können. Schauen wir uns zwei Anwendungsbereiche genauer an. Verhandlungen sind ein wichtiger Teil des Geschäfts. Oft werden hunderte Einzelfragen, die es zu erörtern gilt, minutiös vorbereitet, aber letztendlich machen höchstens 20% dieser Punkte 80% der gewichtigen Argumentation aus. Während der Verhandlung müssen wir nicht in allen Punkten für unsere Argumentation gewinnen, sondern nur in denen, die wirklich zählen. Daher stelle im Vorfeld eine lange Liste an Forderungen zusammen, die schwer erfüllbar sind und bei denen die verhandelnde Partei auf keinen Fall Eingeständnisse machen wird, damit du ganz am Ende der Verhandlung deine wichtigsten Punkte, also deine 20%, vortragen kannst, bei denen du dich dann durchsetzt. Auch im Marketing kannst du das Prinzip erfolgreich anwenden. Bei gezieltem Marketing geht es erstens darum, den richtigen Kunden an Bord zu holen. Deswegen müssen wir uns auf die 20% der Kunden konzentrieren, die uns 80% des Geschäfts einbringen. Wir sichern uns ihre Loyalität, indem wir sie mit hervorragendem Kundenservice bedienen und richten die Entwicklung neuer Produkte an genau diesen 20% aus. Ein Beispiel dafür liefert Nicholas Barson, ein US-Top-Immobilienmakler. Er verdient über 1 Million US-Dollar pro Jahr an Provisionen und davon stammt mehr als ein Drittel von ehemaligen zufriedenen Kunden, die er nach einiger Zeit erneut aufsucht und fragt, ob sie ihre Immobilie wieder verkaufen wollen. Außerdem geht es im Marketing oft um die Frage, für welche Produkte wir am meisten Marketingaufwand betreiben. Du ahnst es, natürlich auf die 20% der Produktlinie, die zu 80% der Gewinne führen. Blink Nummer 5. Einfachheit führt zu mehr Erfolg als die übliche Komplexität. Große Unternehmen sind häufig sehr komplex. Sie bestehen aus unzähligen Geschäftszweigen, welche unterschiedlich rentabel sind. Dies erfordert Manager, die Komplexität lieben, weil sie sich gerne Herausforderungen stellen und aus der Organisation vielschichtiger Unternehmen intellektuelle Stimulation ziehen. Aber ist das wirklich der Weg zum Erfolg? In der Komplexität von Unternehmen sind oft horrende Kosten versteckt, denn viele verschiedene Produkte und Geschäftszweige erfordern in den meisten Fällen auch einen höheren administrativen Aufwand, eine kompliziertere Logistik, eine längere Ausbildung für Verkäufer und so weiter. All das lässt die Kosten hochschießen, möglicherweise sogar höher als den Gewinn, den die Produkte einfahren. Weniger komplexe Unternehmen dagegen haben weniger übersehene Kosten und sind deshalb ertragreicher. Das 80-20-Prinzip rät uns, mehr Einfachheit zu schaffen. Indem wir die Produkte und Randbereiche aus unserer Palette nehmen, die unrentabel sind, können wir Kosten einsparen. Solche Kürzungen ermöglichen allen Mitarbeitern, sich mit ganzer Aufmerksamkeit den wenigen Verkaufsschlagern zu widmen, anstatt mit dem ganzen Sortiment zu kämpfen. Das bringt auch Vorteile für die Produktion und Logistik mit sich, während es gleichzeitig die Verwaltung entlastet. Weniger komplexe Unternehmen sind außerdem produktiver und damit erfolgreicher. Eine Studie unter 39 mittelständischen deutschen Unternehmen konnte zeigen, dass die erfolgreicheren Firmen diejenigen mit der größten Einfachheit waren. Weniger Produkte an weniger Kunden bei weniger Zulieferern. Einfachheit heißt übrigens nicht, dass ein Unternehmen klein bleiben soll. Wachstum ist wichtig, denn Größe schafft die Voraussetzung, mehr Produkte zu verkaufen. Und das führt wiederum dazu, dass Fixkosten und Gemeinkosten besser verteilt werden können. Doch mit zunehmender Größe sollte nicht zunehmende Komplexität entstehen, indem unzählige neue Produkte eingeführt oder neue Services angeboten werden. Wir sehen, dass einfacher aufgebaute Unternehmen profitabler sind als hochkomplexe. Wenn du dein eigenes Unternehmen simplifizierst, kann das Kosten reduzieren und die Profitabilität steigern. Nachdem wir uns ausreichend mit dem 80-20-Prinzip für Unternehmen beschäftigt haben, geht es nun darum, wie du mit dem 80-20-Denken auch andere Lebensbereiche aufmischen und optimieren kannst. Blink Nummer 6. Das 80-20-Denken revolutioniert unser Privatleben, allen voran unsere Beziehungen. Was haben dir deine Eltern über Freundschaften beigebracht? Den meisten Kindern sagt man, dass sie alle ihre Freunde gleichermaßen wertschätzen sollen. Das scheint moralisch gesehen sehr edel, kommt aber auch daher, dass die konventionelle Denkweise von Menschen linear ist. Wir nehmen an, dass alle Ursachen gleich wichtig sind und die gleiche Wirkung auf das Endergebnis haben. Doch das stimmt nicht. Das lineare Denken missachtet, dass nicht jeder Mensch in unserem Leben uns gleichermaßen prägt, begleitet oder beeinflusst. Manche Freundschaften sind einfach wichtiger als andere. Trotzdem haben viele Menschen einen viel zu großen Freundes- und Bekanntenkreis und kommen dadurch nicht dazu, ihren wichtigsten Menschen genug Beachtung zu schenken. Unser Alltagsleben braucht daher eine Prise 80-20-Denken, und zwar am meisten bei der Wahl der Menschen um uns herum, unseren Freunden, Lebensgefährten, Geschäftspartnern, sprich all unseren Verbündeten. Doch wie wenden wir das 80-20-Denken auf Menschen an? Schließlich kann der Wert von Beziehungen nicht in absoluten Zahlen gemessen werden. Fangen wir mal so rum an. Wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Fertige dafür eine Liste mit den 20 Personen an, die dir am nächsten stehen, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, das heißt bezogen auf ihren Stellenwert und Einfluss in deinem Leben. Die ersten 4 auf der Liste ergeben meistens schon die 20%, die den meisten Beziehungswert ausmachen. Notiere dann, wie viel Zeit du mit den jeweiligen Personen verbringst und vergleiche. Meistens ergibt sich, dass wir viel weniger als 80% unserer Zeit mit den Menschen zusammen sind, die doch eigentlich 80% unseres Beziehungswertes ausmachen. Die Dorftheorie aus der Anthropologie geht davon aus, dass jeder Mensch nur wenige wichtige Bindungen in seinem Leben hat. 2 Kindheitsfreunde, 2 Erwachsenenfreunde, eine kleine Anzahl Lebenspartner. Ähnliches gilt für geschäftliche Bündnisse. Auch hier ist nicht dein komplettes Netzwerk bei LinkedIn wichtig für deinen beruflichen Erfolg, sondern eine Handvoll ausgewählter Verbündeter oder Mentoren. Wenn du dich vor allem darauf konzentrierst, die wichtigsten 20% deiner Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen, genießt du schon 80% des Wertes aller deiner Beziehungen. Link Nummer 7. Wir brauchen kein Zeitmanagement, sondern eine Zeitrevolution. Den Begriff Zeitmanagement hörst du an jeder Ecke. Es gibt zahllose Selbsthilfebücher, die uns dabei unterstützen wollen, in der Zeit, die wir haben, mehr zu erreichen, indem wir mehr Aufgaben in einer bestimmten Zeitspanne unterbringen. Das funktioniert zwar, aber es gibt noch einen besseren Weg, nämlich anstatt die Zeit zu managen, einfach den Gebrauch der Zeit neu zu definieren. Erwiesenermaßen erhöht gutes Zeitmanagement die Produktivität um rund 15-25% und richtet sich vor allem an Führungskräfte mit einem bereits überfüllten Terminkalender. Noch mehr Aufgaben in unsere limitierte Zeit zu stopfen, ist aber keine gute Lösung. Wir mögen zwar am Ende des Tages mehr Ergebnisse in der Hand haben, kämpfen dafür aber nicht selten mit Überforderung und Überarbeitung. Das Problem ist, dass die meisten Nutzer von Zeitmanagement-Techniken nicht wissen, welche Aufgaben die wichtigsten sind. Sie stufen direkt 60-70% ihrer Aufgaben in die höchste Kategorie ein. Das Resultat ist dann oft ein sorgfältig durchdachter Tagesplan und vor allem längere Arbeitszeiten. Das 80-20-Zeitmanagement hingegen, auch Zeitrevolution genannt, geht von der Prämisse aus, dass Zeit in Hülle und Fülle vorhanden ist, wir aber nur 20% unserer Zeit sinnvoll nutzen. Bei einem Arbeitsprojekt zum Beispiel wird oft nur in den letzten 20% der Zeit vor der Deadline produktiv gearbeitet. Die Bearbeitungszeit für das Projekt zu halbieren, führte also zu demselben Ergebnis und mehr Produktivität. Am Anfang einer Zeitrevolution steht die Erkenntnis, dass harte Arbeit nicht automatisch zu guten Ergebnissen führt. Im Gegenteil, viele der erfolgreichsten Manager und Geschäftsleute praktizieren eine produktive Faulheit. Warren Buffett zum Beispiel wurde seinerzeit nicht zum erfolgreichsten Mann, weil er den ganzen Tag lang hart schuftete, sondern weil er mit geringem Analyseaufwand die richtigen Investitionen tätigte. Um ihm nachzueifern, solltest du also sparsam mit deiner Energie umgehen und lieber ab und zu mehr Zeit zum Nachdenken nutzen, als blind To-Dos abzuhaken und pausenlos Telefonanrufe zu tätigen. Dazu musst du natürlich die Schuldgefühle abschütteln, die es mit sich bringt, wenn man Arbeit mit Spiel und Freude ersetzt. Auch das Abschütteln von Fremdbestimmung spielt hier eine Rolle. Schließlich wird von dir als Angestellter erwartet, dass du mindestens 40 Arbeitsstunden die Woche absolvierst, egal wie du diese füllst. Schließlich führst du eine Zeitanalyse durch, bei der du die Tätigkeiten identifizierst, in denen du deine Zeit gewinnbringend nutzt und diese um 20% vermehrst. Während seiner Arbeit als Unternehmensberater entdeckte Richard Koch etwa, dass einige seiner Kollegen erfolgreicher als andere waren, obwohl sie gar nicht mehr arbeiteten. Was machte ihren Erfolg aus? In der Regel arbeiten Berater auf einem oberflächlichen Niveau mit einer ganzen Reihe von Kundenproblemen und überlassen es dann den Kunden selbst, entsprechend der Empfehlungen zu handeln. Im Gegensatz zu dieser üblichen Strategie verbrachten Kochs Kollegen viel Zeit mit Nachdenken über die Lösung der wichtigsten 20% der Kundenprobleme, anstatt sich mit Verwaltungsaufgaben herumzuschlagen. Damit erhöhten sie die Gewinne ihrer Kunden mehr als jede andere Unternehmensberatung. Du siehst, die Zeitrevolution hilft dir, mehr Zeit zur Verfügung zu haben, ohne deine Ergebnisse zu schmälern. Blink Nummer 8. Auch Glück und Zeit stehen im Verhältnis zueinander. Im Berufs- und Privatleben gibt es nur eine Handvoll Tätigkeiten, die uns zu mehr Lebensglück verhelfen. Trotzdem schlagen wir uns mit vielen unwichtigen Aktivitäten herum, die für uns und andere kaum Wert haben. Die meisten Menschen messen ihre Lebensqualität anhand ihres persönlichen Glücks, aber nur wenige versuchen, ihr Leben zu ändern, um mehr Glück zu erreichen. Doch auch hierbei kann das 80-20-Prinzip helfen. Ein Großteil der Menschen verbringt viel Zeit mit Dingen, die sie unglücklich machen. Sie sind zum Beispiel nicht zufrieden mit ihrem Job, den sie in einem stickigen Büro sitzend verbringen, wo sie passiv ihre Pflichtaufgaben abarbeiten und sich auf den Feierabend oder das Wochenende freuen. Wenn man aber die Verteilung von Glück und Unzufriedenheit in seinem Leben analysiert, kann man viel zukunftsorientierter Pläne schmieden, um seine Unzufriedenheit zu verringern und somit seine Gesamtzufriedenheit zu steigern. Welche 20% deines Lebens sind für 80% deines Glücks verantwortlich? Und wie sieht es andersherum aus? Wenn du 80% deines Glücks in nur 20% deiner verfügbaren Zeit quetschst, verbringst du de facto 80% deiner Zeit mit Dingen, die dich unglücklich machen. Indem du diese lokalisierst und verringerst, wirst du automatisch glücklicher. Sagen wir, deine Arbeit erfüllt dich nicht. Verändere umgehend etwas. Denn immerhin verbringst du einen Großteil deiner Zeit am Arbeitsplatz. Ein neuer Job, Teilzeitarbeit oder ähnliches könnten hier Lösungen sein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir uns von Dingen lösen, die uns unzufrieden machen, gewinnen wir dadurch mehr Zeit und Energie, die wir auf Tätigkeiten verwenden können, die unser Glück steigern. Wenn du beispielsweise deine Wochenstundenzahl etwas herunterschraubst und weniger Zeit mit der Arbeit verbringst, kannst du häufiger etwas mit deiner Familie oder deinen Freunden unternehmen. Wir müssen also über die 20% unserer Aktivitäten nachdenken, die für 80% unseres Glücks verantwortlich sind, und nach Wegen suchen, mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. So steht dem großen Glück nichts mehr im Wege. Danke, dass du dir die Blinks zu das 80-20-Prinzip von Richard Koch angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Wenn wir gemäß dem 80-20-Prinzip handeln, bringt uns das allerlei Vorteile. Durch die Implementierung steigern wir den Gewinn unseres Unternehmens, können am Arbeitsplatz durch revolutionäres Zeitmanagement viel produktiver sein und nicht zuletzt in unserem Privatleben unser persönliches Glück vermehren. Unser Denken auf 80-20 umzustellen, wird unser Leben verändern. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Sollten dir noch Informationen zum 80-20-Prinzip fehlen, lass es uns mit einer E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff 80-20-Prinzip wissen.